Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Heribert Prantl, Autor und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung. Bis März waren Sie Mitglied der Chefredaktion der Zeitung. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und einen guten Tag auch an Stefan Dietjen, den Leiter des Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudios. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Wir begrüßen Sie. Sie können es hören, das ist keine Studioatmosphäre. Live vom SPD-Parteitag in Berlin aus dem Saal, in dem gestern eine neue Führung gewählt wurde, die schon, ich glaube, man kann sagen, liebevoll Escabeau genannt wird. Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, in dem gerade aktuell Pause ist, weil, darauf können wir vielleicht mal ganz aktuell eingehen, der Vorstand wurde gewählt, das ist ein großes Gremium, 24 Leute finden da Platz, aber jetzt bei der ersten Wahlrunde, Heribert Prantl, hat einer beispielsweise keinen Platz da gefunden, nämlich der Außenminister Heiko Maas hat nicht genügend Stimmen beisammen bekommen.
Nein, Heiko Maas hat nicht genügend Stimmen bekommen, jemand wie Martin Dulig aus Sachsen hat nicht genügend Stimmen bekommen und das ist schon was Außergewöhnliches. Dulig zum Beispiel ist...
Annen muss man...
Ja, es sind Pfunde in der SPD, um die es hier geht. Und es wird nicht so bleiben. Nun besprechen sich die Delegierten, wie man die Dinge korrigiert. Auch aus dem Osten, Dulig zum Beispiel, sind zu wenig Repräsentanten da. Man muss auch sagen, der Vorstand ist ja sehr verkleinert worden. Der hatte bislang 40 Mitglieder. Jetzt hat er noch 24 oder 25. Das ist schon eine Reduzierung. Aber es muss halt ausgeglichen sein zwischen links und rechts. Links und rechts ein großes Thema hier am Parteitag, zwischen den einzelnen Landesverbänden. Und das passiert jetzt gerade.
Okay, ich hätte es jetzt fast so werten wollen, Stefan Dietjen, das ist ein weiteres Signal dafür. Man könnte auch ergänzen, Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, der hier heute Morgen mit einem Grußwort eröffnet hat, der hat es auch nicht geschafft, dass da so ein bisschen Weitergehen im Establishment-Bashing in der SPD ist.
Ja, so würde ich das auch sehen. Hat ein Stück von Wende, Kurswende, die sich auch in Personalentscheidungen manifestiert, wie wir das jetzt eben gesehen haben, was wir hier erleben. Das werden wir jetzt im Laufe dieser Sendung sicherlich noch genauer besprechen, was diese Wende, diesen Aufbruch, wie hier immer wieder gesagt wird, der SPD eigentlich ausmacht. Eine neue Zeit ist das Motto des Parteitags. Ich glaube, da ist was dran, da liegt was in der Luft, dass sich hier Dinge wirklich fundamental verändern. Ich weiß nicht, ob wir wirklich jetzt schon erklären können, was sich da eigentlich verändert und wohin diese neue Zeit uns und die SPD mal führen wird. Aber ich finde es, um das noch zu ergänzen, auch bezeichnend, dass diese SPD, die Regierungspartei SPD, künftig den Bundesaußenminister nicht mehr in ihrer Parteiführung hat. Das spiegelt auch wieder, dass sich die Partei hier auf eine innen- und sozialpolitische Agenda fokussiert.
Das mit der Wende ist mir fast noch ein bisschen früh. Eine Wende sehe ich noch nicht.
Heribert Prantl, diese Diskussion, diese Frage nehmen wir auf, wie viel Wende in diesem Parteitag steht, in die neue Zeit. Das ist auf jeden Fall das Motto. Stefan Dietjen, Heribert Prantl hier an meiner Seite. Sie hören Deutschlandfunk Kultur live vom SPD-Parteitag in Berlin, der Ort, an dem die SPD eine neue Zeit anfangen will. In die neue Zeit ist das Motto. Unter anderem will sie dahin gehen mit dieser Frau, Saskia Esken.
Ab heute gewinnt ihr mit uns. Hört ihr die Signale? Die neue Zeit, sie ruft. Wir gehen nach vorne. Wir kehren nicht mehr um, wir blicken auch nicht mehr zurück. Wir gehen nach vorne in die neue Zeit. Ich danke euch.
Hört ihr die Signale? Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung ist an meiner Seite. Herr Prantl, hören Sie die Signale?
Nun ja, 75,9% für das Saskia Esken ist ja nicht das ganz große Signal. Mein Norbert Walter-Borjans mit 89,2% deutlich besser. Da spürt man in dieser verhaltenen Zahl Reserven. Kollege Dettjan hat vorher gemeint, es zeigt sich sowas wie eine Wende hier. Mir ist das Wort Wende zu groß. Die Wende zeigt sich noch nicht richtig. Man würde gern wenden. Mir fällt, wenn ich den SPD-Parteitag bewerte, ein Satz des großen Philosophen Georg Christoph Lichtenberg ein. Der hat über die Französische Revolution gesagt, in Frankreich gärt es. Ob es Essig oder Wein werden wird, weiß man noch nicht. So ähnlich geht es mir hier. In der SPD gärt es. Und ob daraus Wein oder Essig wird, kann noch keiner sagen.
Stefan Dietjen, Hauptstadtstudioleiter für Deutschlandfunk Kultur. Es gärt, Wende, Sie haben gesagt Wende, wie begründen Sie die?
Naja, das würde ich auch erst seit gestern Abend sagen. Also der Tag gestern hatte ja eine eindrucksvolle Dramaturgie. Da war der Morgen mit den Reden der beiden da noch designierten Vorsitzenden, Saskia Esken, da haben wir gerade das Ende gehört, dann kam Norbert Walter-Borjans und ich muss sagen, ich war da fast entsetzt. Das waren Aneinanderreihungen von Floskeln aus der Mottenkammer der Sozialdemokratie. die wir da gehört haben in diesen Reden, rhetorisch teilweise, ich kann das kaum anders sagen, auf dem Niveau von Kreisparteitagen. Und man hatte hier auch den Eindruck, die Partei muss sich wirklich bemühen, diesen Reden den Applaus zu zollen, damit das nicht in einem Desaster endet. Die Aufbruchstimmung kam erst abends gegen, ich glaube, das war 6 Uhr, als hier Kevin Kühnert gesprochen hat. Da stand ich da drüben, 20 Meter rechts von uns am Saalausgang. Da blieben auf einmal Delegierte stehen, da wurde es still im Saal. Und dann hat er eine Rede gehalten und hat jedenfalls weite Teile dieses Saales entzündet. Ja. Da war klar, wo sich diese SPD hinbewegt. Ich würde sagen, was wir hier erleben, ist eine Übergangsphase. Esken und Walter Borjans werden nicht mehr als Übergangsfiguren in der SPD sein. Und die Zukunft verkörpert Kevin Kühnert. Und ich glaube, darüber sollten wir noch mal reden, was das eigentlich für ein Film
ist. Darüber sollten wir reden, kurz einzuhaken. Wir können eventuell auch gleich mit ihm selbst darüber reden. Eventuell kommt er hier gleich zu uns an den Tisch, Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende und jetzt auch stellvertretende Parteivorsitzende.
Mit schlechtem Ergebnis.
Mit einem schlechten Ergebnis, Heribert Prantl. Das ist interessant. Wie passt das zusammen mit der Beschreibung von Stefan Detjen, die ja viele teilen, wenn man gestern auch soziale Medien verfolgt hat, andere Kommentatoren. Wie geht das zusammen?
Man kann sich mitreißen lassen und trotzdem sagen, man muss ihn nicht zu hoch kommen lassen. Er soll durchaus ein bisschen getupft werden. Das war wahrscheinlich das Ergebnis dieser 70% bei der stellvertretenden Parteivorsitzendenwahl. Natürlich ist er das ganz große Talent. Natürlich ist es so, dass die beiden neuen Vorsitzenden wahrscheinlich Übergangsvorsitzende sind. Man muss ihnen eine Chance geben, man muss ihnen die 100 Tage geben.
Herr Detjen, haben wir nicht unglaublich viele Übergangsvorsitzende schon gehabt in letzter Zeit bei der SPD?
Ja, sicher, aber ich glaube, was Kühnert angeht, muss man sehen, diese 30%, die ihm nicht zugestimmt haben, würde ich mal interpretieren, sind das Funktionärsestablishment der Partei und diejenigen, die in irgendeiner Weise hinter der jetzigen Regierung stehen. Die sind natürlich skeptisch, aber ich glaube, das Entscheidende ist nicht nur sind nicht nur seine ganz persönlichen Talente, seine rhetorischen Talente, seine strategische Intelligenz, sondern dass dieser Mann mit den Jusos eine der dynamischsten politischen Bewegungen dieses Landes geschaffen hat. Ja. Die haben innerhalb von 3 Jahren 20.000 neue Mitglieder gezogen. Die haben eine Kampagne gemacht, wie wir das bisher eigentlich nur in anderen Ländern gesehen haben, das ist der dynamische Faktor in der SPD, der in die Zukunft weist.
Aus den Jusos ist eine Bewegung geworden und die Jusos waren vor 5 Jahren, vor 10 Jahren noch ein irgendwie dogmatischer, fundamentalistischer Verein, der niemand groß lockte. Er hat diese Geschichte verändert und wenn ich ihn höre, fällt mir der alte Satz, bei der SPD nicht mehr so wahnsinnig gern gehört, von Oskar Lafontaine, einer auf dem berühmten Mannheimer Parteitag. Nur wer selber begeistert ist, kann andere begeistern. Bei Kevin Kühnert hat man das Gefühl, da ist einer begeistert und er kann begeistern. Er kann den Parteitag begeistern, er kann die Öffentlichkeit begeistern, er kann mit Forderungen, die er auf den Tisch knallt, die zum Aufschrei beim IFO-Institut führen, wie den Hinweis auf den Artikel 15 Grundgesetz, Sozialisierung, was ja nicht verfassungswidrig ist, steht schließlich im Grundgesetz, aber er kann Diskussionen auslösen und Diskussionen auslegen und prägen.
Ja, aber wenn Sie beide so sprechen und viele Kommentatoren gehen ja in diese Richtung, viele Beobachter, Beobachterinnen, müsste man denn nicht sagen, dass das die Grundchance ist, dieser Parteitag verpasst, dann nicht gleich diesen Schritt zu gehen mit diesem Hoffnungsträger, mit einem, der begeistern kann?
Ja, ich glaube, das ist seine Klugheit, dass er das noch nicht macht, dass er nicht nach dem Parteivorsitz gegriffen hat, dass er nicht in dieses eigenartige Kandidatenrennen eingestiegen ist, weil er weiß, seine Zeit kommt später. Seine Klugheit drückt sich ja auch darin aus, dass er diese jetzt vor dem Parteitag diese, und ich würde sagen, das ist eine Wende gewesen, eine rhetorische Wende von da raus aus der GroKo-Rhetorik hin in die Kompromissrhetorik, in die Möglichkeit, diese Koalition, wie das gestern beschlossen wurde, noch abzuarbeiten. Der entscheidende Unterschied zu dem, was die Jusos vorher waren, dass sie sozusagen die institutionalisierte, aber durch das Establishment der Partei immer eingehegte Aufmüpfigkeit verkörpert haben. Jetzt verkörpern die den Anspruch, Politik wirklich leitend zu gestalten in der Person von Kevin Kühnert, der in den Parteivorstand eingerückt ist. Das ist die Zukunft der SPD.
Er ist, denke ich, ein pragmatischer Idealist.
Pragmatischer Idealist, ein schönes Stichwort. Aber wohin diese Reise führt, programmatisch, dann auch inhaltlich und dann auch in diesen Fragestellungen, was bedeutet das auch für diese Regierung? Diesen Gedanken nehmen wir gleich auf. Deutschlandfunk Kultur live vom SPD-Parteitag in Berlin mit Heribert Prantl, 25 Jahre lang Leiter des Innenressorts bei der Süddeutschen Zeitung, mit Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios. ohne Kevin Kühnert. Der wollte eigentlich bei uns vorbeischauen, der Juso-Chef und neue stellvertretende Parteivorsitzende. Aber der Parteitag ist gerade unterbrochen. Man muss noch mal genau schauen, wie man den Vorstand so zusammenkriegt, damit die Blessuren regional und auch mit Blick auf die Regierungsmannschaft nicht so groß sind. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Heiko Maas beispielsweise wurde da in der ersten Runde abgestraft als amtierender Außenminister. Das ist vielleicht eine Mini-Revolution, aber die große Revolution ist ja insgesamt ausgeblieben. Nikolaus ist GroKo aus, all das ist nicht gekommen. Herr Prantl, der Spiegel schreibt heute, der SPD-Parteitag stimmt für Merkel. Ist das gemein oder richtig, diese Analyse?
Ach, sie ist sowohl gemein als auch richtig. Ich meine, natürlich hat man die großen Ankündigungen, man steigt aus, nicht eingehalten, man ist Moderator geblieben, aber mit gutem Grund. Das ist ja nicht einfach das Schwanzeinziehen, sondern die Erkenntnis dessen, dass man mit 20,5% bei den Bundestagswahlen als SPD eigentlich viel erreicht hat. Die Grundrente und die Arbeitgeber zahlen wieder genauso viel in die Krankenversicherung ein wie die Arbeitnehmer. Und dann haben wir die Paketboten und den Kinderzuschlag und den Mindestlohn und so weiter. Man hat viel erreicht. Und zum Teil muss es ja gesetzgeberisch noch umgesetzt werden. Jetzt werden wir sehen, die SPD verlässt die Regierung Knall auf Fall. Was passiert dann? Minderheitsregierung Merkel. Die SPD wird dann in der Opposition ihren eigenen Gesetzen zustimmen müssen. Dann macht man das, was man in der Regierung auch gemacht hätte ohne Regierung. Ich denke, die SPD ist, und das ist auch die Erkenntnis von Kevin Kühnert, glaube ich, und den Jusos, die SPD ist besser dran, in der Regierung zu bleiben, zu fordern und sich in den Monaten, die bleiben, ordentlich aufzustellen und für den Bundestagswahlkampf sich so zu präparieren, dass man wieder auf Prozente kommt, die der SPD würdig sind.
Mhm. Die SPD ist besser dran zu regieren. Das ist aber, Stefan Dietjen, ja auch die Grundlogik, seitdem es diese großen Koalitionen gibt, aus der man ja irgendwie nicht rauskommt. Und das war ja schon das Versprechen, dass mitkam mit dieser Bewerbung des Duos, das dann gewonnen hat, doch Luft zu verschaffen, rauszugehen, was anderes zu machen. Was hat denn die SPD noch außer Glaubwürdigkeit bei einer solchen Position dann auch mal konsequenter zu bleiben?
Naja, ich glaube, sie hat jetzt in sich eine Bewegung, in den Jusos, um Kevin Kühnert, über den wir jetzt hier, glaube ich, aus gutem Grund so viel sprechen, der ein Projekt hat. Und das Projekt ist nicht jetzt raus aus der GroKo. Das Projekt ist viel langfristiger. Das Projekt ist ein Kurswechsel, ist die Partei als linkere Kraft in der politischen Landschaft zu etablieren und zu stabilisieren. Dafür braucht er Zeit, denn dass er jetzt hier in den Vorstand gewählt wurde, ist ja nur der Anfang. Wir werden das jetzt sehen, wie sich das auf regionaler Ebene bei Kandidatenaufstellungen fortsetzt, dass in den Jusos und um die Jusos eine Bewegung entstanden ist, der es nicht mehr darauf ankommt, die Partei in aller Breite mitzunehmen, sondern diese linkere Positionierung der Partei in Person, in der Programmatik durchzuziehen. Ich glaube, das ist was. Sie haben eben gefragt, ist das jetzt die Revolution gewesen? Ich glaube, wir sehen heute in solchen Parteien nicht mehr Revolutionen, wo gestürzt wird, sondern wir sehen dynamische, über Social Media, über neuartige Vernetzungen funktionierende Bewegungen, die Parteien verändern. Das war in Großbritannien bei Labour so, mit der Momentum-Bewegung oder hinter Jeremy Corbyn. Das war auf der konservativen Seite in den USA bei der Tea Party-Bewegung so. Und man kann es wahrscheinlich auch vergleichen auf der konservativen Seite mit dem, was bei der ÖVP mit und um Sebastian Kurz geschehen ist.
Es ist ja was Komisches passiert, wenn ich die Liste der Parteitage der letzten Jahre Revue passieren lasse. Die SPD hat sich quasi geniert für das Wort links. Ich erinnere mich an die Wahl lang her von Kurt Beck, der hernach interviewt worden ist und gesagt, nein, es ist kein Linksruck, um Gottes Willen, unser neues Programm ist die blanke Mitte. Dieser seltsame Angst und diese Genierlichkeit der SPD vor dem Wort links und auch vor dem Wort, gehört Olaf Scholz mit her, demokratischer Sozialismus, um Gottes Willen, nein.
Und aber Herr Prantl, jetzt nimmt man das in den Mund und viel stärker und viel mehr, aber dann wird die Diskrepanz zu dem, was man tut, möglicherweise noch größer.
Na ja, links ist ja nicht aus der Koalition Knall auf Fall rauszugehen. Links ist
12 Euro Mindestlohn beispielsweise einzuführen, die schwarze Null zu verabschieden. Beides Sachen, die abgeschwächt wurden. Die schwarze Null ist sogar komplett rausgenommen.
Schon klar, aber das Links ist ja ein Projekt. Und ein Projekt, das jemand wie Kühnert mit Inhalten füllen muss. Ich zitiere gern den Satz von Eppler, den er in alten Tagen gesagt hat, weil ihn ärgerte, wie das Linke weggeschoben wird aus der SPD. ich meine, August Bebel, die großen, im Übrigen, wenn man von August Bebel redet, es ist nicht so, dass hier wir zum ersten Mal ein Duo haben als Vorsitzende. Schon zur Zeit von August Bebel war Paul Singer mit Co-Vorsitzender, der große Paul Singer. Und 1 Million Menschen aus Berlin waren bei seiner Beerdigung. Das war ein großer, vergessener Sozialdemokrat. Aber ich hatte Eppler erwähnt. Eppler hat gesagt, links ist heute die Weigerung, die Frage nach der Gerechtigkeit dem Markt zu überlassen. Und das sollte eigentlich ein Satz sein, der in einer SPD konsensfähig ist. Wenn der Satz, die Gerechtigkeit nicht dem Markt überlassen, in der Sozialdemokratie nicht konsensfähig ist, kann man die Partei vergessen.
Der Satz schon, was das dann politisch bedeutet, das ist natürlich die Frage. Wenn Sie jetzt hier gerade im Hintergrund etwas mehr Geräusche hören, der Parteitag nimmt gerade wieder das Programm auf nach einer längeren Unterbrechung. Wir sprechen hier darüber, was die SPD tun kann, was sie tun müsste, in welche welche Richtung sie gehen müsste. Ich schaue mir dann nochmal an, Stefan Dethjen, wenn man jetzt also diese Kurskorrektur Richtung links vornimmt, dann muss man das ja sozusagen, solange man in dieser GroKo noch ist, machen. Und wir haben jetzt ja eine eigenartige Situation. Wir haben ja ein politisches Personal in der Fraktion, vor allem in der Bundesregierung, das irgendwie so ein bisschen deplatziert wirkt in dieser neuen Welt.
Ja, aber die Bundesregierung, diese Koalition ist ein Übergangsphänomen. Faktisch geht es darum, noch 10, 11 Monate zu regieren. Dann ist der gesamte politische Modus in der Aufstellung für den Wahlkampf. Gerade die Jusos, die, wie Herbert Prantl das gesagt hat, die ein Projekt haben, die denken in größeren Maßstäben, in strategischen Maßstäben. Was hier stattfindet, ist Aufstellung für die Bundestagswahl und die brauchen Zeit. Das kommt denen nur recht, wenn die dafür eher noch ein Jahr als kürzer haben. Das ist das, was hier gerade abläuft. Und die Regierung ist im Grunde, ob sie jetzt noch 4 Wochen regiert oder ob sie noch 11 Monate regiert, schon fast Vergangenheit.
Und es geht auch nicht darum, den Wahlkampf vorzubereiten. Es geht darum, eine neue Politik vorzubereiten. Und dann ergibt sich der Wahlkampf automatisch daraus. Ich glaube, warum es der SPD auch so schlecht ging in den letzten Jahren, liegt daran, dass man einfach nur an Wahlkampf gedacht hat, aber nicht an eine klare Politik.
Aber das heißt, unterm Strich bedeutet das, so Namen wie Olaf Scholz, meinetwegen auch Heiko Maas, die müssen wir uns gar nicht mehr lange groß merken und auf die Zettel schreiben. Das ist jetzt eine neue Zeit, in die neue Zeit ist ja das Parteitagsmotto, auch mit neuen Leuten.
Das wird dann nicht so sein, dass man, dass die Alten in der Versenkung verschwinden wie einst Rudolf Scharping. Die werden weiterhin eine Rolle spielen und man hat ja gemerkt bei der Rede gestern von Olaf Scholz, dass er Zuspruch gefunden hat, dass die Art und Weise, wie er seine Niederlage verkraftet hat und wie er mit seiner Niederlage umgeht, an die alten sozialdemokratischen Werte der Solidarität und der Loyalität erinnern und das wird ihm durchaus hoch angerechnet.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur live aus Berlin vom SPD-Parteitag. Herbert Prantl ist hier, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, Autor zahlreicher Sachbücher, Gebrauchsanweisung für Populisten, wie man dem neuen Extremismus das Wasser abgräbt, eines der jüngeren Veröffentlichungen. Bei mir ist weiterhin Stefan Dethjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios und dazugekommen ist jetzt Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef im Bundestag. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Wir versuchen ja ein bisschen zu ergründen, Herr Mützenich, wie es Ihnen wieder besser gehen könnte. Und ich glaube, an diesem Saal, vielleicht haben Sie auch bei mancher Kommentierung manchmal das Gefühl, da ist die Häme im Vordergrund. Hier auf jeden Fall nicht, sondern der Versuch des wirklichen Ergründens. Was schadet der SPD eigentlich und was nützt ihr in Zukunft? Sie haben jetzt heute Vormittag, jetzt gerade kurz unterbrochen, über eine neue Sozialpolitik diskutiert, wollen das hier heute beschließen. Und lese ich das richtig, es ist vor allem der Abschied von Hartz IV?
Es ist nicht der Abschied von Hartz IV, sondern es ist eine Bestätigung, die ja auch Andrea Nahles in die Diskussion noch als Partei- und Fraktionsvorsitzende gebracht hat, dass wir auf der einen Seite, als wir in den Koalitionsvertrag gegangen sind, das als Grundlage unserer praktischen Politik haben, dass wir aber mit dem Sozialstaatspapier vorausschauen wollten, dass wir eben auch sagen, klar, in den nächsten Wahlen wollen wir auch gerade mit der Sozialpolitik, aber auch mit der Außen-, mit der Friedenspolitik, der Umweltpolitik versuchen zu punkten. Und das ist genau auch die Aussage des Sozialstaatspapiers. Er geht darüber hinaus, was der Koalitionsvertrag sagt.
Herr Herbert Prantl, glauben Sie denn, dass man mit dem, was die SPD hier beschließen wird, draußen das erreicht, was sich Herr Mützenich erhofft?
Nun ja, Mindestlohn 12 Euro ist der einzige konkrete Punkt, der übrig geblieben ist in dem Leitantrag. Ich hätte mir ein bisschen Knalligeres gewünscht. Ich hätte mir Dinge gewünscht, über die man erregt diskutiert. Ich hätte mir gewünscht, dass man über das bedingungslose Grundeinkommen redet. Ich hätte mir gewünscht, dass man über die Kindergrundsicherung redet. Ich meine, es gibt 6 Millionen Menschen in Deutschland, die in Hartz-IV-Haushalten leben. Manche bezeichnen sie als sozial schwach. Ich finde, sozial schwach ist eine Gesellschaft, die diesen Menschen nicht die Hilfen gibt, die sie braucht, um aus diesen Verhältnissen rauszukommen. Es geht ja nicht bloß darum. Es kommt leider nicht von Ihnen. Ich hätte mir gewünscht, dass die SPD das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum geschaffen hätte, dass es nicht vom Bundesverfassungsgericht geschafft werden muss. Wenn Sie jetzt einhaken und sagen, da müssen wir noch viel korrigieren, sind Sie auf dem richtigen Weg, aber Sie gehen noch nicht schnell genug.
Ja gut, ich meine, wenn man ein Wunschkonzert ausbreitet, mag das der richtige Weg sein.
Sie müssen doch ein Wunschkonzert ausbreiten.
Nein, es geht überhaupt nicht darum, ein Wunschkonzert zu machen, sondern es geht darum, wie Frau Dreyer heute Morgen gesagt hat, genau die Dinge, die wir als Problem entdeckt haben, genau auf dem Sozialstaatspapier, das auch letztlich zusammenzuführen. Und das finde ich gut. Dann geht es um die Pflege, dann geht es um den Mindestlohn, dann geht es letztlich darum, wie wir Kinder vor Armut schützen. Und genau das ist in dem Papier angelegt. Was Sie eben angesprochen haben, ist der Leitantrag, der gestern beschlossen worden ist, wo die perspektivische Frage des Mindestlohns angesprochen worden ist. Und das tun wir genauso im Einklang mit den Gewerkschaften. Das ist ja gestern, glaube ich, deutlich
geworden. Was mir nicht gefällt, ist, dass Sie Forderungen, die diskutierenswert sind, so als Wunschkonzert diskreditieren, als ob es so ein Spaß wäre.
Nein, es ist gar kein Spaß, im Gegenteil. Sondern es ist knallharte Realität, die in dem Sozialstaatspapier angesprochen worden ist. Aber ich habe Ihnen eben gesagt, das, was Sie mit den 12 Euro Mindestlohn sagen, das ist gestern aus einem Beschluss. Hier geht das Sozialstaatspapier, ich weiß nicht, was Sie da rausgelesen haben, viel konkreter und viel konkreter auch weiter.
Herr Mützenich, für mich gibt es noch eine Grundfrage, die auch immer wieder mitschwingt bei der SPD, nämlich in der Süddeutschen stand das heute in der Kommentierung, die Frage des Stolzsein auf das Erreichte. Jetzt habe ich ganz häufig den Eindruck, dass Sie ganz im Gegenteil eigentlich eher sehr traurig über all das sind, was Sie in der Regierungszeit geschafft haben, als die SPD noch sehr viel stärker war als heute.
Nein, ich bin nicht traurig, sondern ich bin kämpferisch. Und ich will auch nochmal an das anschließen, was Herr Prantl gesagt hat. Wir versuchen auf der einen Seite in der Koalition, was wir verabredet haben und was auch in die Richtung auch des Mindestlohns geht, weil wir ja auch im nächsten Jahr genau die Evaluierung über diesen Punkt haben, das voranzutreiben, aber auf der anderen Seite im Sozialstaatspapier auch ganz neue Strukturen in der Sozialpolitik einzuführen. Und deswegen verstehe ich gar nicht, Herr Prantl, dass das ein Gegensatz sein soll, was Sie ja eben aufgemacht haben und was ich versucht habe zu beantworten. Es geht genau in die Richtung, die Sie angesprochen haben. Hier werden Themen auf den Tisch gelegt, die nicht nur in der SPD diskutiert werden, sondern in der breiten Gesellschaft mit den Gewerkschaften, mit den Wohlfahrtsverbänden. Sie wissen, dass hier der AWO-Vorsitzende ist. Der geht genau in die Richtung, die wir auch jetzt mit diesem Sozialstaatspapier voranbringen wollen.
Stefan Dietjen.
Ich habe eigentlich noch eine ganz andere Bemerkung und Frage auch an den Außenpolitiker Rolf Mützenich. Denn ich habe, um das mal zugespitzt zu formulieren, jetzt hier anderthalb Tage eine Partei erlebt, die in den traditionellen sozialdemokratischen, linkeren Kategorien des nationalstaatlich organisierten Sozial- und Umverteilungsstaates organisiert. Und eine Partei erlebt, die eben den Bundesaußenminister zumindest in der ersten Runde aus dem Bundesvorstand abwählt. Zugespitzt, ich habe eine SPD erlebt, die sich aus den Herausforderungen einer international, global vernetzten europäischen Welt verabschiedet und auf den Nationalstaat zurückzieht.
Herr Mützenich. Das sehe ich nicht so, Dietjen, weil im Gegenteil, ich finde eigentlich, dass gerade auch Norbert Walter-Borjans als einer der neuen Parteivorsitzenden sehr stark die Außenpolitik nochmal deutlich gemacht hat. Auch Heiko Maas morgen auch nochmal mit dem Leitantrag des Parteivorstandes, dass jetzt hier nur eben ein Teil der Beisitzer im ersten Wahlgang gewählt worden sind, ist ja ganz offensichtlich, dass die starken Landesverbände zuerst mal versuchen, ihre Kandidatinnen und Kandidaten durchzusetzen.
Aber sollte ein Außenminister, den man stellt, nicht so stark sein, dass das eine Partei auch so stolz macht, um aber bei dem Begriff zu bleiben, dass man den in der ersten Runde schon nach vorne stellt?
Ja, vielleicht ist er aber nicht so stark.
Gut, es geht ja gar nicht darum, ob er stark oder nicht stark ist, sondern es geht zurzeit eben darum, was die Bezirke, was die Landesverbände untereinander behandelt haben. Er ist ein starker Außenminister, der mit ganz verschiedenen Themen versucht, eben auch zu punkten und letztlich auch die sozialdemokratische Seele der Außenpolitik zu beschreiben. Und wenn ich das jetzt mal aus meiner Sicht sagen darf, ich versuche es ja auch immer wieder, gerade im Außenpolitik politischen Bereich das, was ich gelernt habe, auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, hier mit in dieses neue Amt auch zu bringen. Gestern gab es eine interessante Diskussion über das, was die Partei und Parteivorsitzende und Verteidigungsministerin macht. Und genau in der Richtung arbeitet auch Heiko Maas und das finde ich sehr beachtlich.
Herr Mützenich, mit dieser genannten Parteivorsitzenden und Verteidigungsministerin müssen Sie dann ja ab spätestens Montag wieder intensiv zusammenarbeiten. Das wird wahrscheinlich nicht einfacher, sondern deutlich schwieriger nach diesem Parteitag.
Ach, das weiß ich nicht. Das kommt auf Frau Kramp-Karrenbauer an, ob sie mit uns eben genau auch diese Themen wird besprechen wollen. Sie brecht ja vor, nicht nur damals mit der Schutzzone. Es geht mir auch gar nicht um letztlich, wie sie sich dort verhalten hat. Sie geht jetzt mit der Bundeswehr in den Indopazifik, um die Volksrepublik China einzuhegen. Das sind alles Dinge, die natürlich in der Koalition aufkommen und die wir dann natürlich auch im Koalitionsausschuss zu besprechen haben. Sie braucht es mir nicht einfacher zu machen, sondern es geht letztlich um Inhalte.
Herr Prantl?
Und ja, wenn es um diese Auslandseinsätze der Bundeswehr geht, die Frau Kramp-Karrenbauer massiv vertritt, dann habe ich mich als Verfassungsrechtler immer gefragt, wo bleibt in der Debatte eigentlich das Grundgesetz? Ich meine, wir haben ein Grundgesetz, das ganz klar regelt, wie Bundeswehreinsätze ausschauen. Es ist schon jetzt so, dass sich die Bundeswehr in den Spiegel des Grundgesetzes schaut und erkennt sich nicht mehr. Mich hat gewundert, dass die SPD das verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Argument nicht viel stärker gemacht hat. Man muss verfassungspolitisch heftig und ausdauernd und nachhaltig diskutieren. Die ganze Bundeswehr steht derzeit auf einem unglaublich wackeligen Fundament.
Das Statement von Heribert Prantl. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, Rolf Mützenich. Ich habe noch eine kurze Frage. Wir haben jetzt gelernt, Nikolaus kommt GroKo aus, war nicht. Wann kommt GroKo aus?
Na ja, gestern war ja Nikolaus gewesen. Der Parteitag dauert bis morgen. Und ich wollte Herrn Prantl sagen, ich verstehe das. Er muss viel schreiben, er muss kommentieren. Aber genau diese Grundgesetzdebatte, die Sie ja auch in Ihrer Zeitung angesprochen haben, habe ich sowohl im Plenum aufgeführt, als auch gestern auf dem Parteitag. Ich weiß nicht, wann Sie angereist sind, aber ich glaube, das ist bei uns ganz gut aufgehoben.
Rolf Mützenich sagt das, der SPD-Fraktionschef im Bundestag. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren in der Live-Sendung vom Deutschlandfunk Kultur. Wir sind hier umgeben von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Deutschlandfunk Kultur live auf dem SPD-Parteitag in Berlin. Der Blick zurück und natürlich vor allem nach vorn. Das wünscht sich die Partei mit Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Jetzt auch mit Frank Kapelan seit vielen Jahren. Unser Beobachter der SPD im Hauptstadtstudio. Sie kennen diese Zählung zur Genüge. Seit Willi 17 Vorsitzende, seit Angela Merkels Amtsantritt als Bundeskanzlerin 8 SPD-Vorsitzende. Jetzt haben wir schon hier in der Diskussion Heribert Prantl, Stefan Detjen, auch das Wort der Übergangsvorsitzenden Walter Borjans und Esken gehört. Würden Sie zustimmen? Ist das mal wieder eine Übergangslösung?
Ich glaube, aus Sicht der Sozialdemokraten muss man das befürchten. Das wird wahrscheinlich nicht anders kommen. Die beiden haben auch die Latte so hochgelegt. Die haben jetzt in dieser Woche noch einmal gesagt, dass man den Stimmenanteil der SPD verdoppeln möchte innerhalb eines Jahres, dass man den Kanzlerkandidaten stellen möchte. Daran werden sie sicherlich gemessen werden und das könnte schnell schiefgehen. Es könnte aber auch schnell schiefgehen für die SPD, je nachdem, wohin sie sie führen. Darüber haben sie auch schon gesprochen. Wenn es denn in Neuwahlen geht und die SPD in Gefahr gerät, bedeutungslos zu werden.
Es ist ja, das könnte man entlastend für die SPD sagen, ja eine generelle Krise der Sozialdemokratie in Europa, in Westeuropa, wenn man sich andere Länder anguckt. Heribert Prantl, ist das vielleicht einfach nicht mehr die sozialdemokratische Zeit? Die Themenlagen, die wir haben, die sozialen Ungleichheiten, sprechen ja eigentlich dagegen.
Nun ja, es war mal von einem sozialdemokratischen Jahrhundert die Rede, das war das letzte Jahrhundert. Genau. Aber ich glaube nicht, wenn wir auf die soziale Ungleichheit in Deutschland, in Europa schauen, wenn wir auf die Arbeitslosigkeit in Südeuropa schauen, wenn wir auf die gravierenden Probleme schauen, dass das Probleme sind, die von der Sozialdemokratie weit weg sind. Im Gegenteil, es sind Probleme, für die die Sozialdemokratie eigentlich seit ihrer Gründung zuständig war. Wir haben vorher kurz von Europa geredet. Ich halte den Sozialstaat für eine der größten oder für die größte Errungenschaft der europäischen Geschichte. Aber wenn wir von Sozialstaatlichkeit in Europa reden, ist ja noch ziemlich wenig vorhanden. Die Sozialstaatlichkeit organisiert sich immer noch national. Das sind eigentlich Dinge, die für eine Partei, die das Internationalistische in sich trägt in der Geschichte. Es ist ein unguter Zustand. Man müsste eigentlich hier vorangehen können und fragen, wie schaut Sozialstaatlichkeit im europäischen Kontext aus. Das könnte eine Utopie sein, die die Sozialdemokratie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa weiterbringen. Und wenn was fehlt derzeit in der Politik, dann sind es Utopien. Als die alten Utopien mit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs zusammenbrachen, seitdem kriegen wir die neuen Furchtbarkeiten, die Populismen. Weil die Menschen, die keine Vision, die keine Utopien mehr vor sich sehen, in ihrer Not an die Alten, zu den Alten greifen. Nationalismus und all die Dinge, die wir für überwunden geglaubt hatten. Ich glaube, wenn Europa neu aufgeladen wird, wenn Europa neu definiert wird, wenn wir Europa mit Sozialstaatlichkeit verbinden, dann hätten wir eine Vision, eine Utopie, die den Menschen durchaus Hoffnung geben könnte.
Man muss natürlich auch sehen, wie oft hat die SPD auch um diesen richtigen Kurs mit Blick auf den Sozialstaat, die Gestaltung des Sozialstaates gerungen. Wir haben eben vom sozialdemokratischen Jahrhundert gesprochen, wenn ich an die Agenda-Politik denke. Ich bin gestern gefragt worden, ob ich jemals schon mal eine solch zerrissene Partei, gespaltene Partei erlebt habe. Und da sind mir ja auch Parteitage in Erinnerung, Sonderparteitage, der Bochumer Parteitag, das war ein ordentlicher Parteitag, aber vorher, als es um die Hartz-IV-Gesetzgebung ging und als wir auch erlebt haben, wie ein Olaf Scholz als Generalsekretär, der diesen Kurs zu verteidigen hatte, wie der abgestraft wurde, 52% bekommen hat. Also ich will damit sagen, es ist alles nicht neu, aber die SPD steht jetzt wirklich am Scheideweg, wo es um das Überleben dieser Partei geht. Und das ist wahrscheinlich die neue Dimension, die wir hier bei diesem Parteitag erleben.
Aber was ist die inhaltliche Frage an diesem Scheideweg? Ich habe den Eindruck, die SPD hat sich in unterschiedlichen Schattierungen entschieden, dass es auf jeden Fall in eine stärkere Sozialstaatlichkeit geht. Der Staat soll da wieder präsenter sein. Er soll wieder mehr ausgeben, mehr investieren. Also im Prinzip ein Anti-Schröder-Programm. Jetzt komme ich an dieser Stelle gerne mit diesem einen relativ banalen Gedanken, dass sich die SPD ja auch mal fragen könnte, mit wem haben wir eigentlich zuletzt Wahlen gewonnen? Und kann das vielleicht auch daran gelegen haben, dass man Politik eben gemacht hat, die bis weit in eine facharbeiterbürgerliche Mitte gereicht hat? Ich will jetzt nicht neue Mitte sagen, das ist ja besetzt. Stefan Dietje.
Ja, natürlich. Die SPD hat darauf gesetzt, dass sich Wahlen nicht mehr in einzelnen Lagern gewinnen lassen. Sie hat sich verabschiedet von dem Gedanken, eine Arbeiterpartei, eine Partei der Arbeitnehmer, der sozial Schwächeren zu sein, sondern versucht sich tatsächlich als moderne gesellschaftliche Lager, unterschiedliche Interessen vereinende Volkspartei zu profilieren. Daran scheint sie im Augenblick zu zerbrechen. Und der Weg, den sie macht, ist zurück zu einer Partei, die thematisch, wenn man es gut sagt, wenn man es positiv sagen will, fokussiert ist, wenn man es kritisch sagen will, monothematisch sich profiliert, die versucht, im linken Lager Mehrheiten zu gewinnen. Und das ist ein Experiment. Ich bin skeptisch, ob das gelingen wird, denn das sind drei Parteien, die in diesem linken Lager miteinander koalieren. Ich zweifle daran, dass sich damit Mehrheiten in Gesamtdeutschland gewinnen lassen. Und die CDU in der ganzen Unsicherheit, die Parteien zurzeit durchleben, hat ja auch versucht in Teilen, am meisten, Herr Prantl, Sie haben das in Bayern verfolgt, die CSU, die versucht hat, durch einen Rechtsruck, durch die Schließung eines imaginierten konservativen Wählermilieus wieder Fuß zu fassen. Das ist gescheitert und ich glaube, dass der Versuch der SPD, der ein Versuch ist, wenn er scheitert, genau ähnlich scheitern wird.
Herr Robert Prantl, da wo die SPD hin will, man könnte salopp sagen, steht ja schon die Linke und zwar ziemlich kohärent.
Aber nicht plakativ, nicht mit der Stärke, die die SPD aufbringen kann. Es ist gefragt worden, Gerhard Schröder hat doch Wahlen gewonnen. Gerhard Schröder war als Person, als Wahlkämpfer unerreicht. Eine vergleichbare Persönlichkeit hat die SPD derzeit nicht. Vielleicht hätte
sie hatte Sigmar Gabriel.
Vielleicht hätte sie Sigmar Gabriel sein können.
Ein charismatischer Typ.
Sigmar Gabriel hat die Reden gehalten, die hier nicht gehalten worden sind.
Aber Sigmar Gabriel.
Bitte?
Sigmar Gabriel hat gekniffen. Das ist ihm ja auch nie verziehen worden, dass er die Kanzlerkandidatur zweimal ausgeschlagen hat. Also das hat ja auch neben seiner Sprunghaftigkeit dazu geführt, dass er dann keine Rolle mehr gespielt hat in der SPD am Ende.
Ja,
es ist... Ich kann daran erinnern, dass diese Partei Andrea Nahles abgeschossen hat. Das war eine durch und durch politisch glühende Politikerin, die solche Säle hier jederzeit mitgerissen hat.
Wer hat sie abgeschossen? Aber, unter anderem die Männer in Gestalt von Sigmar Gabriel.
Ja, aber man könnte auch sagen, die Wählerinnen und Wähler, die halt ein Europawahlergebnis abgeliefert haben, bei der man sich wirklich fragt, denkt denn noch irgendjemand daran, dass die SPD die Mitte-Links-Partei der Zukunft ist? Also es war ja nicht nur die Intrigen, die Andrea Nahles das Leben schwer gemacht haben.
Wir haben halt eine Agenda gehabt, die sich eigentlich verabschiedet. verabschiedet hat vom Godesberger Programm. Stefan Detjen hat da vorher mit Recht gesagt, die SPD ist Volkspartei geworden vor 60 Jahren mit dem Godesberger Programm. Und die Agenda war halt ein politisches Papier und ein Paket, das weit weg war von Godesberg und weit weg war von dem, was die SPD jahrzehntelang vertreten hat.
Sagt Herbert Prantl im Deutschlandfunk Kultur live vom SPD-Parteitag. Eine weitere Person jetzt hier an unserer Seite, Gesine Schwan, die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission und eben auch eine der Kandidatinnen für den SPD-Parteivorsitz. Schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Tag.
Wir haben hier gerade intensiv diskutiert, Herbert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, Stefan Detjen, unser Hauptstadtstudioleiter, was denn eigentlich die richtige Richtung ist, in die sich die SPD bewegen soll. Stefan Detjen mit eindeutigem Zweifel daran oder zumindest mit dem Gedanken, dass es risikohaft sein könnte, wenn die SPD sich ganz klar entscheidet für den Wettbewerb Sozialgerechtigkeit und Links. Was antworten Sie ihm?
Also eine SPD, die nicht links ist, hat ihren Sinn verloren. Die ganze Frage ist, wie man das ausbuchstabiert. Und hier habe ich im Moment nicht den Eindruck, dass irgendeine Ausbuchstabierung ins Linksextreme oder sowas ginge. Auch was Kevin Kühnert gestern Abend gesagt hat, war letztlich in meiner Sicht völlig ursozialdemokratisch. Es geht darum, die gleiche Würde und die gleiche Möglichkeit der Partizipation zu sichern in den verschiedenen Dimensionen. Also ich glaube, die Gefahr besteht im Moment gar nicht. Die Gefahr, die ich eher sehe, ist, dass hier eine Einigkeit wirkt oder wirksam zu sein scheint, die in der Substanz nicht immer besteht. Und das ist wichtig. Denn
also ich übersetze mal gerade, Sie sagen, hier wird gerade zu wenig gestritten?
Nein, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt auf dem Parteitag mehr zu streiten, weil das ist nicht der Ort, um substanziell weiterzukommen, sondern das ist ein zum Teil Showgeschäft und das wird dann sofort wieder ausgedeutet. Nein, aber wir müssen, das habe ich gestern Abend, Nachmittag auch gesagt, wir müssen in verschiedenen neuralgischen Punkten uns zusammenfinden in der Partei. Ein ganz wichtiger ist die Flüchtlings- und Asylpolitik, ein weiterer ist auch die Wirtschafts- und Finanzpolitik, ein dritter ist Solidarität mit Europa und das vierte ist wirklich operativ. Rationell Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen. Denn da sind die Interessen eben verschieden.
Gute Überschriften, wenn man das mal konkret macht, im Bereich der Investitionen beispielsweise, die schwarze Null ist dann irgendwie verloren gegangen auf dem Weg zu diesem Parteitag. Ich weiß, dass Herr Herbert Prantl darüber sehr enttäuscht ist.
Also wir haben ja alle die schwarze Null abgelehnt, außer Scholz, der sich nicht dazu geäußert hat. Aber direkt für die schwarze Null hat überhaupt niemand plädiert unter denen, die sich da beworben haben. Und es ist auch im Moment ein sehr theoretische Frage, denn es wird eine Menge investiert. Die Frage ist perspektivisch, ob wir uns daran halten wollen oder ob wir ein neues Verhältnis von Investitionen und Schulden beim Staat machen mit Blick auf öffentliche Güter und so weiter. Das ist die Linie. Und da ist, glaube ich, jetzt schon lange ein Schwenk zurecht. Weg von der Privatisierung hin zu mehr öffentlichen Gütern. Und das kostet natürlich auch Geld nach der zerklüfteten Gesellschaft, die wir haben.
Aber das, was Gesine Schwan doch gerade gesagt hat, ist, dass die SPD in den entscheidenden Punkten im Moment weder Einigkeit hat noch Antworten hat. Dass diese SPD natürlich zusammenfinden kann auf einem sozialdemokratischen Minimalkonsens, der heißt, wir brauchen mehr Umverteilung, wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit, Mindestlöhne hoch, das ist relativ klar. Aber das ist eine Partei, die jetzt seit anderthalb Tagen nicht substanziell über die europäischen Herausforderungen redet, die nicht substanziell über die internationalen Herausforderungen redet. Wenn Sie sagen, wenn Sie anmahnen, Frau Schwan, es muss über die Flüchtlingsproblematik geredet werden, dann muss natürlich auf einem differenzierteren Niveau über die Lage in Syrien, über Nordafrika gesprochen werden, als das in den Floskeln passiert ist, die wir zum Beispiel in der Rede von Norbert Walter Borjans gehört haben.
Da habe ich auch überhaupt keine Sorge, denn wenn einer das wirklich kann, kompetent und differenziert, dann ist es der Mützenich. Der kennt das, der weiß das, der hat auch eine Linie dabei. Also das ist nicht wahr. Wir haben das hier im Moment nicht als Thema. Aber da ist wirklich die Kompetenz im Moment sehr gut da. Und das muss natürlich noch weiter in der Partei durchdringen. Aber da mit diesem Fraktionsvorsitzenden ist ja keine kleine Position.
Herr Herbert Prantl.
Ich glaube nicht, dass sich die SPD vor dem Streit fürchten muss. Die SPD war eine Partei, die in ihrer langen Geschichte immer gestritten hat. Manchmal hat sie gestritten wie die Kesselflicker. Was die SPD ausgezeichnet hat, war, wenn man dann nach dem Streit zu einem Ergebnis kam, dass man das Ergebnis weitgehend miteinander loyal vertreten hat. Und ich glaube, das würde am Parteitag eigentlich ganz gut anstehen. Die schwarze Null steht zwar in der Verfassung, ist 2009 von der Föderalismuskommission reingeschrieben worden, aber es gibt wichtigere Bestimmungen in der Verfassung als diese Grenze der Neuverschuldung. Wenn ich Programmpunkt für die SPD formulieren könnte, dann würde ich sagen, raus mit der Schuldenbremse aus der Verfassung und wir achten die Verfassungsvorschriften bis hin zum Artikel 1, der wichtiger ist als und Investitionen, die wichtiger sind. wichtiger sind als diese Schuldenbremse.
Ja. Aber zwei Drittel Mehrheit in Bund und Ländern dafür zu bekommen, ich weiß nicht, ob das den Kampf jetzt lohnt, wenn wir sowieso genug investieren.
Ja, Sie müssen auch nicht vorbeugend schon immer sagen, das kriegen wir nicht durch, sondern es geht darum, was wollen wir.
Politische Vernunft. Politische Vernunft, viele Streitfragen. Dieser Parteitag greift einige auf, in der Beobachtung vieler vielleicht nicht engagiert genug. Gesine Spahn, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich sage auch Dankeschön an die Adresse von Stefan Detjen, Leiter in unserem Hauptstadtstudio, und an Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung.